Heute bei «Apropos» der Fall Benko.
René Benko, einem der umstrittensten und mächtigsten Immobilienunternehmer Europas.
Inzwischen gehören zu Benkos Unternehmen Warenhäuser wie das KDW Berlin, der Schweizer Globus, aber auch das Chrysler Building in New York teilweise.
Wein zu kosten. Ein Erntedankfest, was jetzt auch in Wien Einzug gefunden hat. Und niemand geringerer ist Gastgeber denn René Benko. Und ich
kann Ihnen er ist von ganz unten nach ganz oben gestiegen.
Ein junger Tiroler bricht die Schule ab, beginnt mit 17 Jahren Dachböden auszubauen und ist heute einer der reichsten Menschen Österreichs.
Als vorher, man sieht relativ schnell, wer steht hinter dir, wer will nur deine Kohle, wer sind deine Feinde.
Sie haben ihn Wunderwutzig genannt, ihm haben die schönsten Immobilien und die grössten Warenhäuser gehört, auch der Globus in Zürich. Und dann ist alles zusammengebrochen.
Es ist eine Milliardeninsolvenz. Der Immobilien- und Warenhauskonzern Signer des Österreichers René Benko ist zahlungsunfähig.
Die Holding des österreichischen Immobilienunternehmers Benko ist insolvent.
Der self-made man hat zu hoch gepokert.
Surface, you have many entities tied to Signer that could face insolvency. You have Signer going around the world looking for
investment. System René Benko hat nicht mehr funktioniert. Und alle fragen sich, wie das so lange gut gehen? Eine Antwort auf die Frage hat Maren Meyer, Beatrice Bösiger und Bernhard Odenknall. Die drei publizieren am Wochenende im Magazin eine grosse Recherche über René Benko. Maren und Beatrice stehen jetzt bei mir im Studio. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hallo zusammen.
Hi Philipp. Hi Philipp.
Ich muss ganz ehrlich zugestehen, mir würde es auch ab und zu reißen, wenn ich in der Zeitung letztendlich einen jungen Investor sehe, der gerade was Großes umgesetzt hat, weil man natürlich immer Geld, Erfolg und große Projekte mit grauhaarigen älteren Herren, großteils mit Wohlstands.
War noch nie etwas vom René Benko gehört hat. Wie würdet ihr ihn in zwei Sätzen beschreiben?
Zwei Sätze reichen da eigentlich nicht aus. Aber wir probieren es mal. Also René Benko ist sicher ein sehr talentierter und ein gewiefter Immobilienunternehmer aus Österreich, der es schon in sehr jungen Jahren geschafft hat, sich mit dem Kauf und auch der Entwicklung von Immobilien, wie zum Beispiel dem Chrysler Building in New York oder auch der KDW-Gruppe mit dem KDW in Berlin, einen Namen gemacht hat. Und heute kennt man ihn aber vor allem darum, weil sein Unternehmen, die Signer, pleite geht und viele Menschen Millionen verlieren.
Ja, das ist recht kompakt gesetzt, oder?
Ja, und alles Weitere am Wochenende im Tagimagi.
Und jetzt bei unserem Podcast. Am Schluss ist es ja eine extrem komplizierte Geschichte, die fast nicht mehr zu überschauen ist. Darum würde ich gerne ganz am Anfang anfangen, in Innsbruck. Dort wird der René Benko geboren, dort wächst er auf, oder?
Genau. Er hat Jahrgang 1977. Wie du sagst, er wird in Innsbruck geboren. Seine Mutter war Kindergärtnerin. Der Vater hat bei den Stadtwerken gearbeitet. Er hat noch eine Schwester. Er hat dort in Innsbruck das Gymnasium in der Reitmannstrasse besucht. Das ist so in einem ehemaligen Arbeiterquartier, ein bisschen ausserhalb vom Stadtzentrum. Wir sind dort gewesen, haben es angeschaut, so ein ganz normales Wohnquartier eigentlich, wo erst in den letzten Jahren so ein bisschen mit Sanierungen und Neubauten ein bisschen aufgewertet worden ist. Er war nicht der allerbeste Schüler gewesen, haben uns ehemalige Schulkollegen erzählt. Also von dem begnadeten Verkäufer und dem Zahlengenie, wo Leute hat können dazu bringen, dass sie Millionen bei ihm investieren, hat man irgendwie noch nichts gemerkt in der Schule. Was er aber sicher ist, er ist anders als die anderen. Er ist aufgefallen. Er ist offenbar Michael Jackson Fan gewesen. Ungewöhnlich in den 80er Jahren im sehr konservativen und katholischen Tirol. Er ist mit schwarzen engen Jeans in die Schule gekommen, hat Bomberjacken an, also wenn man sich noch ein bisschen erinnert an das Cover von Bad von Michael Jackson. Also ich stelle mir noch etwas so, ein bisschen so vor. Und er hat eben den Bad Boy hat er offenbar auch ziemlich kultiviert. Sie gehen ist mit einem Butterfly-Messer in die Schule gekommen, hat wegen dem zum Direktor müssen. Und er hat aber nie Angst wirklich vor Konsequenzen gehabt, ist uns gesagt worden.
Was hat er denn gelernt?
Er hat das Gymnasium abgebrochen. Da geht es ein bisschen auseinander, die Interpretation, ob er es freiwillig gemacht hat oder ob es ihm irgendwie nahegelegt worden ist. Er hat aber einfach zu viele Fehlstunden gehabt.
Du hast jetzt uns erzählt, Beatrice, dass er am Anfang gar noch nicht so Anzeichen von sich gegeben hat, dass er so gross könnte werden. Wann hat denn das angefangen, Maren? Dass man gemerkt hat, dass da mehr ist als einfach nur ein dünner junger Mann in engen schwarzen Hosen?
Also wie uns berichtet wurde, auch von der einen Schulkameradin, mit der wir sprachen, ist, dass er eben schon auch in jungen Jahren während der Schulzeit anfing, diesem, vielleicht war es erst ein Hobby oder auch Passion, nachzugehen und Dachböden auszubauen und damit so den ersten Fuß in der Tür hatte und von dort eigentlich, kann man sagen, sein Immobilienimperium, was es am Ende ja war, aufbaute.
Und er hat schon immer hoch raus wollen. Er hat, glaube ich, sehr früh hat er einfach wollen reich werden. Er hat dann auch angefangen, in den Nobelclubs von Innsbruck rumzuhängen, sich in der besseren Gesellschaft zu bewegen und so. Also er hat quasi den Drive gehabt, dass er hoch raus will.
Was war denn das erste Grosse, das er gekauft hat?
Ich bin wahnsinnig stolz auf die Tatsache, dass man nach 10 Jahren Stillstand jetzt mit zu Recht sagen kann, dass das Projekt im Bau ist, dass es fertiggestellt wird.
Das ist das Kaufhaus Tirol, heisst das. Das ist, wer schon in Innsbruck war, ist die Chance gross, dass man dort zumindest irgendwie vorbeigelaufen ist. Das ist unweit vom Goldenen Dachl. So ein, wie soll ich sagen, so ein traditionelles Kaufhaus. Also ich würde es jetzt irgendwie von Bern, ich würde es eben mit dem Löb vergleichen. 2005 hat er das gekauft, hat das bestehende Gebäude hat er abbrechen lassen und hat nachher ein neues Gebäude dort errichtet. Das ist vom David Chipperfield entworfen worden. Kennen wir ja in Zürich bestens mit dem Kunsthaus. Hat auch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Kunsthaus vom Stil her.
Und wie hat er das kaufen können? Das nehme ich an, ist nicht ganz günstig gewesen.
Also er hat es immer geschafft, Geldgeber von seinen Ideen zu überzeugen. Er hat schon vorher hat er eine Firma gehabt, er hat einen österreichischen Tankstellenbesitzer hat er als Geldgeber gehabt, dann hat er sich immer weiter gehangelt zu einem griechischen Reeder, dann ist ein israelischer Diamantenhändler. Dazu ist er immer grösser geworden und immer grösser geworden.
Und wie er das gemacht hat, das zeigt sich eben auch dann später, als sein Imperium weiter wuchs. Eben dieses Talent, Menschen zu überzeugen, von sich auch zu überzeugen und den Erfolg, den er damit hatte, zu nutzen, um weiter zu wachsen und um weitere Menschen zu überzeugen, ihm Millionen zu geben. Das konnte er anscheinend auch früh schon sehr gut.
Ist das der Moment, wo man ihn auch angefangen hat, Wunderwutzi zu nennen?
Ja, wenn das genau angefangen hat, das weiss ich nicht. Aber es hat schon so Geschichten gegeben, oder eben, dass er, wenn er zu Investoren gegangen ist, dann ist er in einem Luxusauto irgendwie vorgefahren, wo ihm dann gar nicht gehört hat, wo er sich irgendwie ausgelehnt hat. Er ist irgendwie schon früh erste Klasse von Innsbruck nach Wien geflogen. Also, ja, er hat einfach gewusst, sich zu inszenieren.
Und ich glaube, der Begriff Wunderwutzi wurde ja erst auch wirklich geprägt, als es mit der Signa dann bergab ging und ja, alle wie gewusst haben wollen, dass das ja alles nicht gut gehen konnte.
Das heisst, Wunderwutz ist gar nicht so bewundern, sondern eher so ein bisschen einen negativen Touch in dem Fall.
In dem Fall würde ich das so interpretieren, dass das eher despektierlich gemeint ist. Obwohl ja die eigentliche Bedeutung irgendwie aus dem Österreichischen ja kommt und einen Alleskönner mit besonderen Talenten beschreibt.
Ein Siebensieg.
Ein Tausendsassa.
Genau.
Ich habe immer gewusst, dass meine 10 Jahre in Wien mir da mal nützlich werden.
Was man ganz sicher sagen ist, dass der René Benko extrem gut vernetzt war. Er hat es schon ein bisschen angedeutet. Und zwar in Wirtschaft und in Politik, oder?
Genau. Und zwar interessanterweise kann man ihn nicht auf eine bestimmte Partei zuordnen, sondern er hat seine Zuneigung quasi überall gleichmässig verteilt. Er hat speziell mit zweien, wenn wir jetzt mal bei der Politik bleiben, hat er speziell mit zweien ehemaligen österreichischen Bundeskanzlern hat er es besonders gut können. Das ist einmal der Alfred Gusenbauer, Sozialdemokrat. Der ist 2007 und 2008 ist der Kanzler gewesen, also nicht sehr lang, muss man dazu sagen. Und wie erfolgreich das war, darüber kann man diskutieren. Und die Bekanntschaft zwischen Gusenbauer und Benko, das geht so ein bisschen auf die Geschichte um das Kaufhaus Tirol geht es zurück, weil offenbar hat er dort mitgeholfen, dass der Benko alle Genehmigungen für den Umbau rechtzeitig bekommen hat. Und als er der Gusenbauer zurückgetreten ist als Kanzler, hat er in der kürzesten Zeit hat er einen sehr lukrativen Job im Signal-Konzern bekommen von René Benko.
Aha.
Der zweite ehemalige Kanzler ist ein anderer, Wunderwutzi in Österreich, der Sebastian Kurz.
Und natürlich hat das auch über die Grenze hinaus geschafft, sich zu vernetzen in Deutschland, auch in der Schweiz. Hat da Verbindungen geknüpft zu Wirtschaftsgrößen, da sind Namen darunter wie Klaus-Michael Kühne vom Logistikkonzern Kühne und Nagel zum Beispiel oder auch der Tierfutterhersteller Fressner vom Thorsten Töller. Die beiden sind zwei Namen der großen Investoren bei der Signa.
Also eben, das sagen ehemalige Mitarbeiter und Leute, die ihn kennen, sagen, es hat dann auch so wie eine Art Vater-Sohn-Dynamik gegeben zwischen ihm und zwischen seinen Investoren. Man hat das so ein bisschen so interpretiert, dass die gestandenen Unternehmer, die haben sich so selber wiedererkannt in diesem jungen, aufstrebenden Typ und hey, und so bin ich auch mal gewesen und so viel Drive habe ich auch mal gehabt und ja. So, das hat sicher auch mitgeholfen.
Die Vernetzung, die er betrieben hat, eben in der Wirtschaft, in der Politik, die hat häufig sehr öffentlich, so halb öffentlich stattgefunden. Er hat sich auch sehr gerne inszeniert, kann man sagen, oder? Er hat das an verschiedenen Örtlichkeiten können nachvollziehen.
Also inszeniert definitiv. Er hat gern gezeigt, was er erreicht hat und was er sich davon leisten konnte oder vermeintlich leisten konnte, präsentiert in dem Sinne mehr, dass er das, was er hatte, präsentiert hat, als dass er sich selbst präsentiert hat. Eben die Feiern, von denen wir gehört haben, die recht spektakulär abliefen, prunkvoll waren, Luxus wurde groß geschrieben, aber auch die Immobilien, die er einmal für die Signa erwarb, aber auch für sich privat, zum Beispiel eine Villa in Innsbruck. Später kam noch eine zweite dazu. Oder auch das sagenumwobene Chalet N, kann man vielleicht sagen, im Skiort, im Nobelskiort Lech. Da sollen ja sich die Mächtigen und Bekannten die Klinke in die Hand gegeben haben.
Wir haben jetzt über Sachen in Österreich geschwätzt. Auch Deutschland hat schon einen Ausflug gemacht. KDW, hast du gesagt, Maren. Irgendwann kommt er auch in die Schweiz, oder? Wann war das und was macht er bei uns?
Genau. Der Benko ist schon sehr früh eigentlich in die Schweiz gekommen. Er hat Investoren in der Schweiz gesucht und gefunden. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang war die Falken Bank für ihn, etwa so ab 2012. Das war so eine kleine Privatbank in Zürich gewesen. Und die superreichen Kunden von dieser Bank haben dann bei Interesse, hat man dann einen Kontakt zum Benko hergestellt. Und das war ja auch so typisch für ihn eigentlich. Es ist uns auch gesagt worden, er hat eigentlich alle seine Investoren hat er persönlich kennenlernen wollen. Also wirklich der persönliche Kontakt zu seinen Investoren hat er sehr gut gepflegt. Die Falken Bank, die gibt's heute nicht mehr. Die hat müssen zusperren, weil die ist dann später in Skandal um einen Staatsfonds OneMDB aus Malaysia geraten. Dann ist es weitergegangen mit der Schweiz. 2017 hat er auch ein Büro hier in Zürich eingerichtet. Das ist an der Bärengasse 29, ist das sehr prunkvoll, mit wunderbarer Aussicht auf die Alpen, wenn es schön Wetter ist. Und sonst siehst du Zürich postkartenmässig so richtig. Ja.
Ja, und seinen richtig großen Wurf, den hat er dann 2020 gemacht, als er die Warenhauskette Globus von der Mikro übernommen hat. Das hat er nicht allein gemacht, sondern mit einem thailändischen Partner zusammen, der Central Group. Die haben sich das Geschäft sozusagen geteilt, 50-50. Und damals war Globus defizitär und Benkos Vision war, die defizitäre Warenhauskette ins Luxussegment zu bringen.
Spätestens mit dem Globus ist er auf einem Niveau, wo man das Gefühl hat, dem gehört quasi alles. Oder? Auf dem Höhepunkt von seinem Arbeiten, das Imperium ist riesig. Und dann der Zusammenbruch. Was passiert?
Im November 2023 kommt es zum Zusammenbruch. Da meldet die Dachgesellschaft, Signa Holding muss Insolvenz anmelden.
Und jetzt nach Deutschland, wo tausende Beschäftigte gerade dabei zuschauen müssen, wie ihre berufliche Existenz ruiniert wird.
Die Holding des österreichischen Immobilienunternehmers Benko ist insolvent, nachdem sich bereits mehrere Einzelgesellschaften für zahlungsunfähig erklärt hatten. Musste das nun auch die Holdinggesellschaft tun.
Der Self-Made Man hat zu hoch gepokert. Die Signa Holding des österreichischen Investors René Benko meldet Insolvenz an.
Und dann fällt eigentlich das ganze Kartenhaus zusammen. Gesellschaften in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland müssen Insolvenz anmelden oder Konkurs, je nachdem, wie es denn in den einzelnen Ländern heisst.
Gleichzeitig sorgt in der Schweiz eine Gläubigerliste für Aufregung. Demnach steht Immobilienmogul Benko auch bei Schweizer Firmen mit mehreren Milliarden in der Kreide.
Sogar zu Signa Premium gehört auch Globus. Benkos Imperium ist auch deshalb so komplex, weil bei den meisten Unternehmenszweigen weitere Investoren mitmischen. Könnte das nun alles zusammenbrechen?
Wir sprechen hier nicht nur von einer oder einigen Gesellschaften, sondern die Signa war ein Netz aus tausenden Untergesellschaften. Und das Ganze ging dann sozusagen kaskadenartig weiter und zog seine Kreise immer in jede nachfolgende Tochtergesellschaft.
Alles bricht zusammen und alle staunen. Warum der Zusammenbruch?
Also zuerst muss man vielleicht sagen, Benko bzw. auch seine Signa, die konnten so groß werden, weil die Zinsen auch in den Jahren so tief waren. Das heißt, die Immobilien zu erwerben oder aber auch zu bauen, war günstig. Und das hatten wir natürlich genutzt. Und gleichzeitig stieg dann, um 21 stiegen dann die Zinsen wieder. Und dann bekam er da ein Problem. Denn er hatte sein ganzes Imperium, wenn man so will, auf einer Art Schneeballsystem schon aufgebaut. Also er hat die Immobilien aufgewertet. Er hat nachher die Mieten extrem aufgewertet, um die Immobilien wiederum aufzuwerten. Und sobald die Zinsen steigen, hat er da natürlich ein Problem.
Und man muss auch sagen, er hat so leicht gehabt bei Investoren und bei Banken, eben gerade wegen diesen niedrigen Zinsen. Alle haben verzweifelt nach Rendite gesucht und Immobilien war einfach auch etwas von dem gewesen, was noch Rendite abgeworfen hat. Und wo man irgendwie auch noch davon ausgegangen ist, es ist auch relativ sicher. Und dann haben auch hier viele Kantonalbanken in der Schweiz, deutsche Regionalbanken, österreichische Sparkassen, haben dann halt einfach beim Benko investiert in der Signa und haben vielleicht halt auch zu wenig genau hergeschaut, um was es denn da eigentlich handelt, in was ihr Geld eigentlich stecken. Und er hat es halt eben schon auch verstanden, seine Investoren sehr lang bei der Stange zu halten. Dividenden hat er ihnen gerade ausgezahlt. Er hat geschaut, dass Gelder fließen. Und darum sind halt einfach auch kritische Fragen lang ausgeblieben. Ein wichtiger Faktor war eben noch, kurz vor dem Zusammenbruch hat die Europäische Zentralbank angefangen, Banken zu fragen, wie viel Gelder, dass sie der Signa verliehen haben, wie viele Kredite, dass sie dort ausstehend haben. Und das hat für eine riesige Nervosität gesorgt im Markt und niemand mehr hat der Benko eigentlich wieder Geld geben.
Letztendlich blieb dann ein sehr großer Kredit eben auch aus. Also man sagt, das waren so 300 Millionen Euro, auf die er gezählt hatte, die er dringend brauchte, die dann eben nicht kamen. Und das Loch zu stopfen, hat er dann nicht mehr geschafft.
Wie viel Geld ist jetzt verloren gegangen mit dem Zusammenbruch von dieser Signa?
Das ist sehr schwierig zum Abschätzen. Also momentan sind wir etwa so bei etwas mehr über 10 Milliarden Euro. Aber das kann sich noch ändern, je nachdem sind Schiedsgerichtsverfahren sind hängig, sind Konkursverfahren sind hängig. Und das muss man jetzt irgendwie alles super abklären, wer eigentlich wem wie viel schuldet. Weil das ist so ein verworkeltes Firmennetzwerk, das ist überhaupt nicht klar.
Wusste er?
Das wüssten wir auch gerne.
Die, genau.
Also wir haben ja im Zuge unserer Recherche mit sehr vielen Menschen gesprochen. Menschen, die ihn lange begleitet haben, die mit ihm geschäfteten, die bei ihm investierten. Um uns auch ein Bild zu machen, wer ist denn eigentlich René Benko? Denn das ist eine spannende Frage. Und man munkelt im Moment, dass er sich in seiner Villa in Igls zurückgezogen hat. Das ist ein Ort oberhalb von Innsbruck in Österreich.
Und dort sieht ihr gesehen, oder?
Genau. Dort sind wir zu dritt angereist ins schöne Dörfchen an einem wunderschönen sonnigen Samstag im April. Und ja, wollten mal schauen, wie sieht denn diese Villa aus, von der wir schon so viel gelesen haben.
Und dann sind wir dort vor der Tür gestanden und haben eigentlich immer Leute. hat keine Leute gehabt. Plötzlich ist aber eine Stimme irgendwie gekommen und hat uns gefragt, aus dem Off, aus dem Nichts raus, was wir da eigentlich wollen. Und dann haben wir halt irgendwie gesagt, ja, ob ich der Herr Benko da sage und so weiter und so fort. Und ja, nein, sei nicht da, aber es kommt gerade jemand raus. Ja, und dann ist die Tür aufgegangen und doch recht grossgewachsener Mann ist plötzlich vor uns gestanden und hat sehr freundlich gesagt, nein, der Herr Benko sei nicht da. Und wir sind gegangen.
Genau, wir sind dann gegangen und wollten noch einen kleinen Rundgang durchs Dorf machen, haben dann auch recht schnell aber bemerkt, dass wir gar nicht alleine waren, sondern diesmal ein anderer Mann allerdings, in schwarz gekleidet, in gebührendem Abstand, der uns hinterher lief und auch weiterhin hartnäckig begleitete, bis zu einem Supermarkt, wo wir dann beschlossen, jetzt müssen wir ganz kurz mal eine Pause einlegen, uns stärken, blieb er an unseren Fersen, kann man sagen. Also es war schon ein bisschen beunruhigend, auch ein ganz bisschen belustigend fand ich es zumindest. Wir saßen dann nach dem Einkauf vor dem Supermarkt, haben noch ein Sandwich gegessen. Und dann kam der Mann, den wir vorab an der Villa antrafen, kam dann auch noch dazu, ging in den Supermarkt, lächelte uns noch zu. Während der andere Mann sich im Schatten einer Apotheke auf der anderen Straßenseite positionierte, sodass wir ihn sehen konnten, er uns im Blick hatte. Und zu einem späteren Zeitpunkt sind wir noch mal ganz kurz zur Villa zurückgegangen, aber auch wirklich nicht nah ran. Und als wir uns dann zum endgültigen Gehen zur Rückfahrt nach Innsbruck entschieden, kam dann noch ein dritter Mann, den wir auch vorher nicht gesehen hatten, der uns dann auch noch bis zur Bushaltestelle begleitet hat. Natürlich in einem gebührenden Abstand.
Das Rundum-Paket. Hat denn der René Benko irgendetwas Illegales gemacht? Kann man das sagen heute?
René Benko hat es ja ganz schlau gemacht, dass er eigentlich keine operative Funktion bei der Signa innehatte. Er hat sie gegründet, aber eigentlich ganz offiziell, wenn man die Papiere anschaut, dann hatte er da gar keine Funktion. Wenn man aber mit den Mitarbeitenden spricht, mit seinen Beratern oder auch Investoren, dann zeigt sich natürlich ein ganz anderes Bild, dass er schon derjenige war, über den alles lief, der Entscheidungen traf, der eigentlich alle Fäden in der Hand hatte. Die Frage ist natürlich jetzt, die Investoren, die sich geprellt fühlen, die sich hintergangen fühlen, ja betrogen fühlen, kann man hier wahrscheinlich schon sagen, die wollen ihr Geld natürlich zurückhaben und die klagen jetzt. Und da ist jetzt die Frage, wie kann man ihn da haftbar machen?
Aber ob man ihm eine Art von faktischer Geschäftsführerschaft nachweisen kann, das wird entscheidend sein, ob er zur Rechenschaft gezogen werden kann oder nicht.
Was bleibt jetzt von dieser ganzen Geschichte?
Für mich einige Fragen. Oder eigentlich sehr viele Fragen, allen voran, wie konnte das passieren? Und wie auch eben eine Vielzahl von gestandenen Unternehmern so lange sich blenden ließen, es irgendwie nicht schafften, die richtigen Fragen zu stellen oder auch gar nicht wollten.
Und was auch noch bleibt, eben, sind ganz viele Verfahren, ganz viele Anwälte und Berater, die sich jetzt mit dieser ganzen Affäre beschäftigen, mit der Abwicklung. Das ist eine der grössten Unternehmenspleiten in Westeuropa, die es überhaupt jemals hat gegeben. Das ist ein Firmennetz von mehreren hundert Unternehmen. Niemand weiss eigentlich, was genau da noch vorhanden ist und wo man das Geld eben nicht so herbekommt. Und was es sicher mal gibt in Österreich, hat es jetzt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gegeben, der sich mit dem Benko beschäftigt. Also unter anderem der Benko Thema war. Dort ist er auch letzte Woche erschienen, nachdem er zuerst gesagt hat, er komme nicht. Und hat zumindest ein paar Fragen beantwortet, wenn auch nicht wirklich sehr detailliert. Und was man auch noch weiss, bis jetzt in Liechtenstein wird ermittelt, wegen einer Stiftung und in Deutschland. In der Schweiz ist Stand heute noch nicht öffentlich bekannt.
Zu guter Letzt auch Bauruinen. In Deutschland, zum Beispiel der Elbtower in Hamburg, der zur Hälfte fertiggestellt wurde und ja, jetzt wie ein kahler Stängel in den Himmel ragt. Oder aber auch Bauruinen in Innenstädten in München sind zwei riesengroße Kaufhauskomplexe komplett entkernt. Da ist die Frage, was wird daraus? Was wird auch aus den Innenstädten? Und in Deutschland, in Hamburg, Berlin, München, die Galeria Kaufhof, Filialen, wo eine Vielzahl jetzt geschlossen wird, aber auch Tausende von Jobs abgebaut werden. Also es zieht seine Kreise.
Das war meine nächste Frage. Weiss man denn, was mit all den Kaufhäusern passiert?
Also bei der Galeria Karstadt-Kaufhof-Gruppe, da weiß man jetzt, was passiert. Sie hat einen neuen Eigner bekommen und jetzt diese Woche wurde auch dem Sanierungsplan offiziell von der Gläubigerversammlung zugestimmt. Das ist etwas Gutes. Das Unternehmen kann jetzt in die Sanierungsphase gehen. Was aber auch heißt, Filialen werden geschlossen und Mitarbeitende verlieren ihren Job. Im Moment spricht man da von 1400 Angestellten.
Und es ist die dritte Insolvenz in 4 Jahren von Galleria. Also es ist schon massiv.
Genau.
Und was ist mit dem Globus?
Mit dem Globus, das sieht momentan so aus, als ob da die Angestellten und das Unternehmen mehr Glück hat. Das ist ja das 50-50 Gemeinschaftsunternehmen mit der thailändischen Unternehmensgruppe, mit der Central Group. Und momentan laufen Gespräche, dass die Thailänder quasi 100% am Globus übernehmen. Aber wenn die genau zum Abschluss kommen, ist noch unklar. Es heisst jetzt seit Monaten eigentlich, demnächst sei eine Lösung in dieser Sache auf dem Tisch.
Die Zeitung hat zusammen mit dem Bernhard Urnknall seit dem letzten Herbst intensiv mit René Benko auseinandergesetzt und seiner Geschichte, seinem Imperium, das zusammengebrochen ist. Was nehmen die für euch selber mit aus dieser Geschichte?
Eben, wie es echt Maren schon gesagt hat, was mich daran fasziniert und was ich mitnehme, ist, wie es Leute gibt, die es schaffen, einfach wirklich gestandene Unternehmer so von ihrer Idee zu überzeugen, dass sie denen quasi durch alle Böden durchfolgen. Das ist für mich die grösste Frage. Und dann dazu kommen noch ganz viele quasi nachgelagerte Fragen. Wie hat der René Benko, wie hat Signa das können machen? Zum Beispiel, eben, wir haben jetzt gar nicht darüber geredet, dass sie so ein verwinkeltes Konstrukt überhaupt können aufbauen, dass es keine gesamte Konzernbilanz gegeben hat, dass irgendwie niemand recht gewusst hat, was die linke Hand hat und was die rechte Hand hat. Das sind für mich die wichtigen Fragen. Aber du siehst ja schon ganz verwirrt aus.
Aber was ich auch mitnehme, ist so die menschlichen Abgründe, die sich auch auftun. Also die Personen, die lange zu René Benko standen, die vielleicht nicht ihm vertrauten, aber doch das gut fanden, was er machte und dabei waren und jetzt sich aber abwenden und nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Dieses Verhalten, was so ein Abstieg eines doch erfolgreichen Unternehmers, kann man ja schon sagen, mit sich bringt.
Maren und Beatrice, danke vielmals.
Danke dir.
Die grosse Reportage von Maren Meyer, Beatrice Bösiger und Bernhard Urnknall lest ihr am Samstag im Magazin. Wir werden es sehr gerne verlinken. Das war es mit dieser Woche von «Apropos». Das war es mit dieser Sendung. Die aktuelle Folge hat Noah Fenn produziert. Moderiert wird «Apropos» von Mia Gabatuller und von mir, Philipp Loser. Neben Noah Fenn produzieren uns Sarah Bachmann, Sarah Spreiter und der Tobi Holzer. Wir hören uns am Montag wieder. Euch allen ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschau zusammen.